Verbrechen. Der Podcast.
Willkommen zu einer neuen True Crime Folge von Krone Verbrechen mit Martina Prewein von der Kronenzeitung. Hallo Martina.
Hallo.
Und mir, ich bin Mischa Kronenfels von Krone Hit. Heute geht es um einen besonders grauenvollen Fall. Es geht um eine Familie im niederösterreichischen Absdorf. Das liegt ungefähr zwischen Krems und Stockerau nördlich der Donau. Dort gibt es ein Familienhaus mit einer damals im Jahr 2023 37-jährigen Mutter, einem Ehemann und zwei Kindern, 7 Jahre und 7 Monate alt. Ein lauer Sommertag mitten im Juli. Die Familie beschließt, heute wird gegrillt. Und danach kommt alles ganz, ganz anders. Aber bevor wir zu den fürchterlichen Details kommen, Martina, wie schaut dieser Tag eigentlich aus? Was war geplant?
Es war eigentlich ein vollkommen normaler Tag im Leben dieser Familie, so wie er schon oft davor stattgefunden hat. Das Ehepaar hat gemeinsam gefrühstückt, auch mit der kleinen, mit der älteren Tochter, die war 7 Jahre alt, das 7 Monate alte Mädchen in seinem Gitterbett gelegen. Das Paar hat gemeinsam gefrühstückt, hat über Alltäglichkeiten miteinander gesprochen und es wurde dann auch von dem Mann der Wunsch geäußert. Er hat gesagt, ja, heute ist so ein schöner Tag, wollen wir nicht am Abend grillen, vielleicht dass wir da irgendetwas beschaffen, also Grillfleisch und Salat. Und dann könnten wir uns doch einen gemütlichen Abend am Pol machen. Die Frau willigt ein, sagt ja, sie freut sich schon darauf. Später wird sie dann sagen, sie wusste schon zu diesem Zeitpunkt, dass es natürlich nicht dazu kommen würde.
Es ist nämlich zu etwas ganz anderem gekommen. Du hast es schon angesprochen, die Mutter der zwei Kinder, Sabine P., haben wir sie genannt, hat einen Plan gefasst, der wie aussieht, Martina?
Vorweg muss man dazu sagen, dass diese Frau schon seit längerer Zeit an psychischen Problemen gelitten hat. Das wollen wir dann später noch genau erörtern. Und sie ist am Abend davor mit ihren Kindern im Bett gelegen, hat sich gedacht, die Welt ist so schlecht. Sie hat wieder mal gedacht, ihre Kinder sind beide schwer krank. Sie werden ohnehin nicht lang leben. Sie hat sich auch gedacht, sie selbst ist schwer krank. Das ganze Leben macht überhaupt keinen Sinn. Und sie muss ihre Kinder aus dieser Welt, aus dieser bösen Welt, in der nur Schreckliches auf sie zukommen wird, erlösen und sich selbst auch daraus erlösen. Und hat dann an diesem Abend schon den Plan gefasst gehabt, die Kinder und sich selbst mit Kohlenmonoxid zu vergiften. Das war auch ihr Plan dann, nachdem ihr Mann in die Arbeit gefahren ist, also Angestellter mit einem sehr guten Job. Sie ist dann in den Garten gegangen, also man muss sagen, das ist ein tolles Haus mit einem Swimmingpool, also ganz modern alles. Wurde erst vor 2-3 Jahren davor bezogen von dem Ehepaar. Sie ist dann in den Garten gegangen eben und hat dann gesehen den Swimmingpool und hat sich gedacht, na ja, vielleicht mache ich das gar nicht mit der Kohlenmonoxidvergiftung, sondern ich ertränke meine Kinder. Und dann hat sie zuerst, ist sie dann mit dem 7-jährigen Mädchen ins Wasser gegangen, dem Kind halt vorgespiegelt, dass es mit ihm schwimmen geht und hat das Kind dann ertränkt. Und danach ist sie mit dem Baby, also mit dem 7 Monate alte Mädchen, in das Swimmingpool gegangen und hat dasselbe getan. Man weiß auch genau, wie das alles abgelaufen ist, weil es in dem Haus Überwachungskameras gab und es wurde quasi die ganze Tat mitgefilmt.
Nach dieser furchtbaren Tat, und ich glaube, man kann jetzt schon vorausschicken, dass diese Frau unter Wahnvorstellungen leidet, fasst diese Frau den Entschluss, auch aus dem Leben scheiden zu wollen. Und wie geht das jetzt weiter?
Also sie hat dann die Leichen der beiden Kinder in Handtücher eingewickelt, hat sie in den ersten Stock des Hauses gebracht, dort auf ein Bett gelegt, also auch bedeckt dann noch mit Handtüchern. Das ist oft ein Zeichen, dass das Täter machen, wenn sie sozusagen ihre Tat ungeschehen machen wollen irgendwie oder sich irgendwie entschuldigen wollen bei den Opfern oder beziehungsweise diese Opfer auch geborgen sehen wollen. Also so analysieren das dann immer Psychiater. Sie hat sich dann angezogen, ist in ihren Peugeot gestiegen und ist gefahren zu einem nahegelegenen Bahnübergang, der geöffnet ist, also wo es keine Schranken gibt. Und sie hat sich gedacht, dass der Zug jetzt alsbald kommen wird, hat dann aber und hat gewartet auf diesen Zug. Sie wollte mit ihrem Auto quasi direkt auf den Bahngleis fahren, sodass der Zugfahrer keine Chance mehr hat, den Zug zu stoppen. Mhm. Und sie ist dann dort gesessen und hat gewartet und es ist kein Zug gekommen. Woraufhin sie dann im Internet nachgesehen hat auf ihrem Handy, ja, wann kommt denn jetzt ein Zug? Und da hat sie dann eben gelesen, dass der erst in ungefähr 35 Minuten Minuten kommt der Nächste. Daraufhin hat sie beschlossen, also so lang will sie nicht mehr leben. Hat dann noch ihr Mann eine WhatsApp geschrieben. Mhm. Es tut mir leid, dass ich es nicht geschafft habe. Der Mann war natürlich völlig verwirrt, hat dann noch zurückgeschrieben, hat keine Antwort mehr bekommen. Sie hat sich abgeschnallt, ist dann mit ganz hoher Geschwindigkeit losgefahren und gegen einen sehr großen Baum geprallt. Mhm. Und sie hat mit dem Auto und sie hat geglaubt, dass sie dabei sterben wird. Allerdings, das war ein Flachwurzler, dieser Baum, und der ist umgefallen und sie war eigentlich nur ganz leicht verletzt und hat das Ganze überlebt. Es ist dann natürlich in der Zwischenzeit schon, weil sie diese WhatsApp abgesetzt hat.
Alle geschrillt natürlich.
Genau, hat der Mann Himmel und Hölle in Bewegung gesetzt. Ja. Man hat dann schon die Leichen, die Kinderleichen in dem Haus gefunden gehabt. Also man hat auch sie sehr schnell gefunden.
Wir haben nun eine Mutter, die ihre eigenen kleinen Kinder getötet hat. Wir haben einen gescheiterten Selbstmordversuch. Und natürlich, jeder erinnert sich an diese Tat. Das war im Jahre 2023. Das war natürlich auch ein mediales, großes Aufsehen, natürlich, wenn eine Mutter ihre eigenen kleinen Kinder tötet. Natürlich stellt man sich immer die Frage, warum, insbesondere, wenn es innerfamiliär ist und wenn es um ganz, ganz kleine Kinder geht. Das kann ja keine Affekthandlung gewesen sein. Das muss ja etwas sein, was schon über Jahre in dieser Frau geschwelt hat. Was ist ihre Geschichte, auch psychologisch gesehen?
Ich möchte mal kurz vorweg auch dazu sagen, also alle Menschen, die sie kennen, angefangen von ihrem Ehemann über ihre ganze Familie, alle ihre Freundinnen, alle Nachbarn, haben sie beschrieben als eine besonders liebevolle Mutter oder als überhaupt als einen besonders lieben, netten Menschen. Das Ganze war ja ein krassen Gegensatz zu ihrer Tat. Es ist dann natürlich langsam herausgekommen, sind dann Dinge herausgekommen, die zum Beispiel in der Nachbarschaft nicht bekannt waren, sondern nur halt wirklich in ihrem engsten Umfeld. Also wenn man ihre ganze Geschichte zurückgeht, sie ist in sehr wohlbehüteten Verhältnissen im Burgenland aufgewachsen mit einem Bruder. Was immer schon bei ihr war, sie war immer ein wenig zurückgezogen, also schon als Mädchen auch, aber jetzt nicht in einer besonders auffälligen Art und Weise, aber eher schon immer sehr nachdenklich. Also so wurde das eigentlich geschildert. Mitunter auch traurig. Also es haben sie viele Dinge traurig gemacht. Sie hat dann nach der Handelsschule eine Krankenschwesternausbildung begonnen, hat dann weitere Spezialausbildungen gemacht und hat dann in zwei sehr großen Spitälern gearbeitet auf der Kinderonkologie. Also das heißt, auf Stationen natürlich, wo halt besondere Tragödien passieren. Aber das weit über 10 Jahre. Es ist ja dabei auch immer schlechter gegangen, ja. Also sie hat sich die Schicksale der Patienten irrsinnig zu Herzen genommen. Also das war schon bei ihr im Kollegenkreis bekannt, auch natürlich in ihrer Familie bekannt, dass sie da immer zugesprochen hat und das kaum verkraftet hat, wenn da ein Kind quasi die Behandlungen nicht überlebt hat oder nicht geheilt werden konnte. Woraufhin dann ihre Familie, sie stammt ja eben wirklich aus einer extrem guten, netten Familie und verständnisvollen Familie, auch ihr Partner, also ihr späterer Ehemann dann, ja. Die haben 2012 geheiratet, der war ja ganz auf sie konzentriert und hat natürlich jede Stimmungsschwankung von ihr da auch ganz gut mitbekommen. Und man hat dann gemeinsam, also die Schwiegereltern, die Eltern, die ja selbst, haben auf sie eingeredet, haben gesagt, ja, wenn dich das so kaputt macht, diese Arbeit, dann bitte sattle doch um, geh doch auf einen anderen Job. Und sie hat sich dann wirklich zur Logopädin ausbilden lassen und hat dann auch eine eigene Praxis gehabt, also war selbstständige Logopädin, aber ihr Zustand hat sich eigentlich noch immer nicht gebessert. Also sie ist noch immer traurig, verstimmt gewesen, hat immer wieder davon gesprochen, da waren ja dann die Kinder schon auf der Welt auch, also zumindest das erste Mädchen war schon auf der Welt, dass das Kind schwer krank ist, dass sie glaubt, dass sie selbst schwer krank ist. Dann hat sie mir immer öfter halt auch dann, wie die schon in dem Haus, in dem Schönen gewohnt haben, geäußert, sie werden das Haus verlieren, weil sie sich die Kredite nicht mehr leisten können, was alles überhaupt nicht gestimmt hat, weil das Haus war ja zu einem Großteil eigentlich finanziert und natürlich sind noch Kredite drauf gewesen, aber das ist sich locker ausgegangen. Der Mann hat ja sehr gut verdient und auch sie hat etwas verdient als Logopädin. Auf jeden Fall, also sie hat dann immer diese Vorstellungen gehabt und sie wurde dann auch von ihrer Familie zu Psychiatern, zu Psychologen, auch teilweise in Kliniken gebracht, wo sie immer wieder in Behandlung war, eigentlich durchgehend in Behandlung war, halt in extremen Phasen dann wirklich in Kliniken. Die Diagnose hat bei ihr gelautet, schwere Depression. Depressionen und Wahnvorstellungen. Aber die Ärzte waren sich allesamt einig, und das waren viele, die sie betreut haben, die waren sich allesamt einig, dass sie weder fremdgefährdend noch selbstgefährdend ist. Also das heißt, weder zu Selbstmord neigt, noch dass sie irgendjemand anderem etwas tun könnte. Und sie hat halt dann sehr viele Psychopharmaka genommen, um diese Zustände, um diese Angstzustände zu nehmen, um die Depressionen ihr zu nehmen. Offenkundig hat es relativ wenig genutzt, weil sie hat sogar an dem Tag, an dem sie ihre Tat begangen hat, noch ihre Psychopharmaka genommen.
Aber wenn du sagst, dass sie schon so lange in Behandlung ist und dass es schon so viele Diagnosen gibt, die gestellt wurden, kann man da nicht sagen, dass es schlicht und weg einfach eine Fehldiagnose war?
Ja, offenkundig waren das Fehldiagnosen, und die Psychiater, die sie zuletzt behandelt haben, haben halt nicht gesehen, dass sich da irgendetwas steigert. Das ist dann auch herausgekommen bei dem Gerichtsgutachten, das dann über sie gemacht wurde, weil da wurde eben festgestellt, also dass sie in einer schweren Psychose leidet. Also dass sie unter dem Einfluss dieser Psychose diese fürchterliche Tat begangen hat, und sie wurde auch für zurechnungsunfähig erklärt.
Kannst du ein bisschen erzählen, was in diesem Prozess dann vor sich gegangen ist und wie er letztendlich auch ausgegangen ist?
Also das war jetzt kein klassischer Prozess, ja, weil es war ja im Vorhinein schon klar, eben aufgrund des Gerichtspsychiaters, sie ist ja auch nie in eine normale U-Haft gekommen, sondern sie ist von Beginn an, also sie hat die ganze U-Haft verbracht, nicht in einem normalen Gefängnis eben, sondern schon in einer Anstalt für geistig abnorme Rechtsbrecher. Und da gibt es natürlich auch sehr viele Psychiater, die natürlich dann auch keine Gutachten in dem Sinn stellen, aber Beurteilungen geben. Und also alle haben dasselbe gesagt wie der Gerichtspsychiater, der sie dann begutachtet hat. Diese schwere Psychose, Zurechnungsunfähigkeit, und dadurch hat jetzt in dem Sinn jetzt gar kein Prozess stattgefunden, sondern war eine Verhandlung einfach, wo einfach nur entschieden wurde darüber mal, ob sie jetzt wirklich für unzurechnungsfähig erklärt wird und eingewiesen wird in eine Anstalt für geistig abnorme Rechtsbrecher. Also das heißt, sie hat nicht einmal eine Strafe bekommen für ihre Tat, weil man gesagt hat, sie wusste nicht, was sie tat, wie sie ihre Kinder umgebracht hat. Also sie hat die Dimension nicht erkannt ihres Handelns. Sie hat wirklich geglaubt, sie macht das Richtige, eben unter dem Einfluss ihrer Geisteskrankheit.
Also völlig unzurechnungsfähig, sie war sich nicht bewusst, was sie da getan hat, obwohl sie es ja eigentlich geplant hat. Das war dann natürlich von den Begutachtern, von Psychologen und Psychiatern, bei denen sie vorher in Behandlung war, eine fatale Fehleinschätzung. Und eigentlich, so tragisch das ist, man hätte das alles verhindern können.
Man hätte das verhindern können, es wäre aber so, sie hätte wirklich damals schon in eine geschlossene Psychiatrie gehört. Alle Psychiater eben in dieser Anstalt für geistig abnorme Rechtsbrecher attestieren ja auch eine hohe Gefährlichkeit. Also das heißt, sie halten sie alle für fähig dazu, also sollte sie jetzt rausgelassen werden, dass sie weiterhin schwerste Straftaten begehen könnte. Einfach in dem Glauben, irgendjemand anderem was Gutes zu tun, indem sie ihn tötet. Also dass sie einfach wieder beschließt, ja, also dieses Leben auf dieser Welt tut dem nicht gut und er muss sterben. Und dass ich dich dann auch wieder versuchen würde, selbst umzubringen.
Zurückbleibt ein vermutlich immer noch schwer gezeichneter und verzweifelter Ehemann und ehemaliger Vater, der zwei Kinder verloren hat, und auch seine Frau, der aber immer zu ihr gehalten hat. Wie geht's ihm jetzt und wie geht er mit der Sache um, die ja eigentlich kaum verkraftbar ist?
Natürlich geht's diesem Mann, habe ich gehört, weiterhin wahnsinnig schlecht. Das ist ja logisch. Der hat ja seine Familie auf einen Schlag verloren und dann noch durch so eine fürchterliche Tat. Aber es ist die ganze Familie, hasst jetzt die Täterin nicht, sondern besucht sie in dieser Anstalt für geistig abnorme Rechtsbrecher, weil die alle wissen, dass das ja sozusagen nicht sie wirklich war, die diese Taten begangen hat, also diese zwei Tötungen an den Kindern, sondern dass sie wirklich geglaubt hat, das wäre das Beste für alle, wenn sie das tut. Ich weiß nicht, wie das ist, ob man da verzeihen kann oder ob da noch eine Restliebe halt oder irgendwelche Gefühle werden eben da sein, weil sie sich nicht völlig fallen gelassen haben. Sie kommen weiterhin auch zu ihr, sie telefonieren auch mit ihr, aber es ist sicherlich nicht so, also dass der Mann, hat man auch gehört, wieder sollte sie jemals entlassen werden, was sowieso in ganz weiter Ferne zu sein scheint, wird also sicherlich nicht mehr mit ihr zusammenziehen. Das sicherlich nicht. Es liegt jetzt eben wirklich ein weiter Weg vor ihr und sie ist dann auch sehr schwer auf Medikamente angesprungen. Bis jetzt ist das schwierig. Allerdings die Ärzte sagen auch, also Psychiater sagen auch, wenn sie einmal anspringt und sich wirklich der ganzen Dimension ihres Handelns bewusst wird, sie dann einen vollkommenen Zusammenbruch erleben wird und dann nur mehr noch von Suizidgedanken geplagt sein wird. Es liegt so und so eine fürchterliche Zukunft vor ihr.
Eine unfassbare Bluttat, die diese Mutter angerichtet hat, in unglaublichen Wahnvorstellungen. Auch in unserer nächsten Ausgabe von Krone Verbrechen wird es um Wahnvorstellungen eines jungen Mannes gehen. Und wir befinden uns ebenfalls in Niederösterreich in der nächsten Folge von Krone Verbrechen. Danke, Martina Prevan.
Danke dir.
Krone Verbrechen, der Podcast.